Deutschlandfunk. Sport am Feiertag.
Mit Matthias Friebe. Schönen guten Abend. 24 Mannschaften, 51 Spiele, 10 Stadien. Das sind die nackten Zahlen der Fußball-Europameisterschaft, die in gut einem Monat hier in Deutschland beginnt. Die DFB 11 empfängt Schottland zum Eröffnungsspiel in München. Was aber wird das für ein Turnier? Heute Abend geht es hier bei uns um die EM und um die Vorbereitungen. Max Scheer, Geschäftsführer der Euro 24 GmbH, sagte hier im Deutschlandfunk, was es im Sommer auf jeden Fall braucht für ein gutes Turnier.
Ich glaube, wenn das Wetter mitspielt, ist ein ganz wichtiger Faktor. Und auch wie die deutsche Mannschaft dann performt. Die Leute haben ja Bock drauf, wieder nach draußen zu gehen, zu feiern, zusammenzukommen und so weiter.
Also eine gute deutsche Mannschaft und gutes Wetter. Bis 20 Uhr heute alles rund um die EM in Deutschland, die sportliche Situation der DFB 11, aber auch die Rolle der UEFA, die Fragen von Nachhaltigkeit und Sicherheit und vieles mehr. Noch gut, ein Monat ist es bis zum Eröffnungsspiel. Die Vorbereitungen gehen in die letzte Phase und darüber sprechen wir heute Abend mit Markus Stenger. Er ist, wenn man so will, der Cheforganisator des Turniers, ist auch Geschäftsführer der Euro 2024 GmbH. Von ihm wollte ich vor der Sendung wissen, welches Gefühl jetzt dominiert. Stress oder Gelassenheit? Aufregung oder Vorfreude?
Freude, Vorfreude.
Worauf am meisten?
Dass das Turnier endlich beginnt und all die Planungen, die wir mit all unseren Partnern vorgenommen haben, dann weg von der Papierlage auch in die Wirklichkeit umgesetzt werden und man es dann auch wirklich erleben und spüren kann, was die Euro alles für Chancen und für Erlebnisse hervorbringen wird.
Sie sind ja schon eine ganze Zeit lang, einige Jahre mit der Vorbereitung dieses Turniers beschäftigt. Wie greifbar für Sie persönlich ist das jetzt auch geworden, das Turnier?
Also greifbar war das Turnier eigentlich für mich in einer gewissen Form schon immer, weil es natürlich das Ende des Regenbogens ist, könnte man ja sagen, an der Stelle. Gleichzeitig wird es jetzt einfach dahingehend sehr spürbar, weil man es eben auch von den Kollegen und Kolleginnen mitbekommt, wie nah das Turnier kommt, wie konkret die Planungen werden, wie die Tagesabläufe sich ganz konkret schon auf dieses erste Spiel ausrichten. Und insofern spürt man das natürlich jetzt sehr, sehr deutlich, weil ja nicht jeder das Privileg hatte, wie ich quasi von Beginn der Bewerbung schon auf diesem Projekt mitzuarbeiten. Insofern ist es für mich am Ende des Tages schon was sehr Besonderes. Das kann man, glaube ich, festhalten.
Was sind denn jetzt in den 4, 5 Wochen, bis es wirklich dann losgeht und angestoßen wird in München, die wichtigsten Aufgaben und Herausforderungen, die Sie jetzt noch lösen müssen?
Also ich glaube, wir haben bis dato schon ja auch sehr, sehr viele Vorortbesuche in den Stadien, in den Host Cities gehabt und die Grobplanungen stehen. Wir haben jetzt auch in den letzten Wochen die Grobplanungen in die Detailplanungen übergeführt und sehr, sehr viele offene Punkte einfach geschlossen, Entscheidungen getroffen, damit man wirklich jetzt ins absolute Feintuning reingeht. Und natürlich ist man da immer sehr beschäftigt, auch mit Themen wie Mobilität, einfach auch im Sinne der Verifizierung, mit wie vielen Fans rechnen wir denn beispielsweise ganz konkret, weil das natürlich auch immer Auswirkungen auf die entsprechenden Planungen hat.
Mit wie vielen Fans rechnen Sie denn in Deutschland? Also in den Verlautbarungen, die man zum Beispiel vom Innenministerium hört, steht so eine Zahl bis zu 12 Millionen.
Ja, ich glaube, bis zu 12 Millionen, das ist so die Zahl, die haben wir mal generell genannt, auch gerade im Kontext der Fanzones. Weil natürlich neben den knapp 2,6, 2,7 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen in den Stadien natürlich auch wahnsinnig viele Menschen nach Deutschland kommen wollen. Sie wollen da ihren Sommerurlaub genießen. Sie wollen die tolle Atmosphäre der Euro genießen. Und in Teilen ist es genauso aktuell die Herausforderung, weil man liest dann immer, okay, es kommen 100.000 Engländer. Andere sagen, ja, so viele Engländer kommen gar nicht ohne Tickets. Also deswegen würde ich mal sagen, es kommen sehr, sehr viele Fans. Aber es bleibt ein Fragezeichen, denn wenn man mal schaut, wo waren die Turniere vorher? Wir hatten jetzt Katar, wir hatten Russland, wir hatten eine zersplitterte Corona-Euro. Jetzt ist es wirklich ein traditionelles Fußballturnier mitten im Herzen von Europa. Die Leute haben Lust auf Freiluft-Events und generell auf das Thema Event. Also insofern glaube ich, die 12 Millionen, die packen wir auf jeden Fall.
Max Scheer hat, als er vor einigen Wochen bei uns war, gesagt, dass sie auch so ein bisschen dem 34. Bundesligaspieltag entgegenfiebern, weil dann auch die Stadien übergeben werden und vorbereitet werden können. Jetzt haben wir mit Düsseldorf oder Hamburg und vielleicht Köln einige, die noch in die Relegation gehen könnten. Ändert das was irgendwie? Erhöht das den Stress einfach nur oder ist das kein Problem?
Kein Problem würde ich nicht sagen, sondern man muss gewisse Planungen einfach anpassen. Wir arbeiten in Szenarien. Das kommt dann auch beispielsweise damit zusammen, wann ist dann genau die offizielle Stadionübergabe. Denn natürlich, wir haben zwar die entsprechenden Verträge, aber dadurch, dass sich die Saison für den einen oder anderen verlängert, da müssen wir die Dinge anpassen. Aber die Planungen sind so weit ausgerichtet, dass man dennoch auch einen Spielbetrieb machen kann. in einem Relegationszeitraum, selbst wenn wir aktuell beispielsweise auch schon angefangen haben, Aufbauten in den Stadien vorzunehmen. Also wir haben schon Kabelbrücken, sprich, wenn man jetzt am Wochenende bei der Eintracht war, sieht man schon deutliche Aufbauten und auch in Berlin werden Kabelbrücken schon gebaut, weil es einfach ein schönes, sichtbares Beispiel ist, wo die Leute spüren, okay, da findet vielleicht auch noch was anderes neben der Bundesliga statt.
Sagt EM-Organisator Markus Stenger, später in der Sendung mehr von ihm. Seit die deutsche Mannschaft im März in Frankreich und gegen die Niederlande gewann, ist das Selbstbewusstsein auf einmal wieder ganz groß beim DFB. Nach dem frühen WM-Aus von Katar vor anderthalb Jahren und katastrophalen Ergebnissen samt Trainer-Rausschmiss, danach geht es auf einmal doch wieder um alles, um den Titel. Das zumindest sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf vor einiger Zeit hier bei uns bei der Deutschlandfunk-Europakonferenz.
Darum geht's in erster Linie bei einem großen Turnier. Es ist der sportliche Wettkampf, das Messen, das macht's ja auch spannend und so interessant. Wir haben tolle Nationen dabei und wir wollen dieses Turnier gewinnen.
Man redet also wieder vom Titel beim DFB. Die beiden Siege im März haben großen Einfluss darauf. Bundestrainer Julian Nagelsmann sagte nach den beiden Spielen, der Großteil des Kaders für die EM stünde in seinem Kopf schon fest.
Wenn alle gesund bleiben und alle so weiter performen, werden wir auf jeden Fall nicht 10 Spieler tauschen im Sommer. Das steht außer Frage. Eigentlich auch nicht 5. Vielleicht 1, 2 plus Verletzte.
Kommende Woche Donnerstag nominiert Nagelsmann den Kader für die EM. Ob es bei dieser Ankündigung bleibt, nur 1 bis 2 Spieler tauschen zu wollen und ob sich die im März aussortierten Spieler von Borussia Dortmund, die jetzt im Champions-League-Finale stehen, trotzdem Hoffnung machen können, das wollte ich von Markus Bark wissen. Er begleitet die Nationalmannschaft seit Jahren für die Sportschau.
Ja, da ist die Frage, ob Julian Nagelsmann die Möglichkeit ausschöpft, 26 Spieler zu nominieren. Es gab ja vor kurzem einen Workshop in Düsseldorf. Da hat er sich eigentlich dagegen ausgesprochen. Ich glaube eher, dass er jetzt seine Linie gefunden hat, sowohl vom Personal her, weil es einfach passte, als auch vom Spielstil her. Und er würde sich ja jetzt auch eine Baustelle aufmachen, die unnötig ist, weil jetzt noch mal wieder was umzuwerfen, das wäre, glaube ich, eher kontraproduktiv. Wobei man natürlich jetzt, klar, mit den frischen Eindrücken, wenn er Mats Hummels nicht nominiert, werden alle sagen, ja, wieso nimmt er Mats Hummels nicht mit? Aber das hast du als Bundestrainer immer und da muss man dann auch mal drüber stehen. Mats Hummels ist irgendwo ein guter Typ, aber auch ein schwieriger Typ. Und ich glaube, in der ersten Elf würde er das nicht schaffen. Du hast wirklich gute Argumente dafür, einen Nico Schlotterbeck, auch einen Mats Hummels nicht zu nominieren. Und selbst ein Niklas Füllkrug ist eigentlich ja B-Wahl, wenn du einen klassischen Mittelstürmer brauchst. Der spielt ja auch keine überragende Saison. Nur um zu sagen, ja, da nehme ich jetzt aber auch Dortmunder mit. Julian Brandt ist sicherlich einer, der, wenn er von der Bank kommt, nochmal mit seinen Dribblings und auch mit seinen Standards für Gefahr sorgen kann. Den könnte ich mir gut vorstellen, wenn du sagst, okay, dann schöpfe ich das aus und nehme 26 mit, dass man auch so einen Julian Brandt mitnimmt. Ansonsten dieses Proporz-Denken, das ist ja Quatsch, dass man jetzt sagen muss, die sind im Champions-League-Finale und deshalb nehme ich mehr Dortmunder.
Jetzt hat die deutsche Mannschaft zu Jahresbeginn 2 sehr gute Testspiele absolviert und auf einmal ist rund um den Verband Euphorie ausgebrochen. Da reichen 2 Testspiele für. Ist das irgendwie erklärbar?
Wir haben ja hier kein Phrasenschwein. Deshalb sage ich jetzt mal, dass der Fußball schlichtweg so ist. Also Sie erinnern sich ja noch an den, was war es, November, Niederlagen gegen die Türkei und Österreich. Da war Deutschland jetzt schon wieder in der Vorrunde ausgeschieden. Jetzt hat er mit auch Risiko nochmal alles umgekrempelt und es hat einfach funktioniert. Gegen 2 Mannschaften, das muss man allerdings auch sagen, die eher aktiv Fußball spielen, vor allen Dingen die Franzosen. Ich glaube, das wird die große Aufgabe für Julian Nagelsmann sein, der deutschen Mannschaft beizubringen, wie man gegen passive Mannschaften spielt. Deshalb sind die Testspiele auch durchaus sinnvoll gegen die Ukraine und Griechenland. Aber klar, die Euphorie ist absolut da. Rudi Völler macht weiter, Julian Nagelsmann macht weiter. Das Spiel in Frankreich war begeisternd. Gegen die Niederlande wurde ein Rückstand gedreht. Es ist jetzt auf einmal wieder da, die Euphorie. Kann natürlich auch genauso schnell wieder umschlagen, wenn du gegen die Ukraine 0-0 spielst.
Jetzt redet man beim DFB aber offensiv vom Titel. Wir wollen dieses Turnier gewinnen, sagt Bernd Neuendorf. Früher hieß es mal, ja, Halbfinale muss man schon irgendwie erreichen als Gastgeber. Ist das, ich sag mal, so ein alter DFB-Fehler, dass man direkt die oberste Schublade greift? Oder muss man das jetzt auch machen, zu sagen, es geht eigentlich nur das Finale als Ziel?
Ja, ich bin ja schon auch ein paar Jährchen dabei und nach der WM in Russland 2018, da wurde ja direkt nach dem Ausscheiden gesagt, wir müssen jetzt auch mal demütig sein und die anderen Nationen können auch Fußball spielen. Dann wollte man aber doch wieder Europameister werden. Dann schied man bei der Europameisterschaft nach dem Achtelfinale aus. Aber so ein Titel in Katar, wenn es gut läuft, ist der ja auch möglich. Und jetzt ist wieder genau das Gleiche. Ich glaube, man muss sich einfach von dem Gedanken freimachen, dass man in Deutschland etwas anderes als die Zielsetzung Titelgewinn akzeptiert. Das ist immer noch so. Ich persönlich wäre dafür, mal etwas kleinere Brötchen zu backen und zu sagen, in K.O.-Spielen ist so viel möglich. Wenn wir das Halbfinale erreichen und die Leute begeistern, die Leute mitnehmen, wie jetzt nach den letzten Spielen, dann können wir schon zufrieden sein.
Aber ich glaube, was man sagen kann, ist, dass auch für die Stimmung und auch für das Sportliche ist das Eröffnungsspiel gegen Schottland absolut entscheidend.
Kann man so sagen, ja, denke ich auch. Erinnern wir zurück an 2006, dieses Tor von Philipp Lahm gegen Costa Rica, Eröffnungssieg. Ich denke, dass das Eröffnungsspiel schon entscheidend sein wird und die Weichen stellt, weil du hast halt eine unangenehme Mannschaft mit Schottland, fußballerisch sicherlich weit, weit unter den Möglichkeiten Deutschlands, aber die werden alles andere als aktiv sein und hart spielen. Und wenn du die bezwingst, vielleicht sogar noch überzeugend, dann könntest du diesen Flow oder diese Euphorie, die du jetzt gerade hast, dann mitnehmen. Und ja, dann kommt vielleicht wieder eine ähnliche Stimmung auf wie 2006. Aber wie gesagt, das ist alles sehr, sehr eng und es kann in die andere Richtung ausschlagen. Und wir unterhalten uns dann irgendwann Anfang Juli darüber, wie konnte man den Vertrag mit Julian Nagelsmann verlängern.
Die Einschätzung von Sportschau-Reporter Markus Bark zur deutschen Mannschaft. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Von den 24 Teams ist dieses Mal nur ein Debütant dabei. Georgien, ein Land, das nicht nur in geografischer Nähe zum Ukraine-Krieg liegt, sondern auch im eigenen Land politisch zerrissen ist. Was die EM-Qualifikation da bedeutet, das wollte Matti Melos wissen.
Footballing history for Georgia and Tbilisi. Never before have they been to a major finals.
Ein Abend für die Geschichtsbücher. Am 26. März 2024 qualifiziert sich Georgien zum ersten Mal für eine Europameisterschaft. Tausende Fans stürmen auf den Platz. Menschen liegen sich jubelnd in den Armen.
Ich war live dabei. Dieses Erlebnis war einmalig wirklich für unseren Fußball, für unser Land. Diese Nacht vergisst man nicht so einfach.
Beschreibt Irakli Gemasaschwili den Abend. Viele Jahre spielte er in Deutschland Fußball. Seit einigen Jahren ist er zurück in Georgien und arbeitet unter anderem als Sportlehrer an der deutschen Schule. Die Qualifikation als vorläufiger Höhepunkt der Fußballgeschichte Georgiens.
Es herrschte immer ein starkes Gemeinschaftsgefühl auf und neben dem Platz. Das sieht man bei den Siegesfeiern und den Fangesängen, die die Mannschaft das ganze Spiel über anfeuerten. Man spürt diese besondere Atmosphäre.
Beschreibt Luka Lakvilava seine Eindrücke aus dem Stadion. Die Euphorie der Fans hat Klaus Toppmöller bis heute nicht vergessen. Von 2006 bis 2008 war Toppmöller Nationaltrainer in Georgien.
Wenn die Leute dann ins Stadion durften, da war dann ein richtiger Hexenkessel, ne? Wo richtig was los war, Stimmung. Die haben gesungen, die haben uns angefeuert und.
Die Herzlichkeit der Menschen, also dass sich große, starke Männer in den Armen liegen im Fußball, das sehen wir öfter, bei Georgien ist das nochmal eine Stufe herzlicher.
Beschreibt das Marcel Rötig. Er leitet das Büro der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in Tiflis.
Und die Georgier sind natürlich auch ein sehr, soll ich sagen, sehr ausgiebiges, sehr leidenschaftliches Völkchen. Das heißt, Freud und Leid wird dann auch sehr nach außen getragen und sehr miteinander geteilt. Und das, man kann mit den Georgiern unfassbar gut mitfiebern und natürlich, man kann auch mit ihnen unfassbar traurig sein, wenn es mal schief geht.
Die große Fußball-Euphorie seit der Qualifikation im März wird aktuell aber überschattet von heftigen Protesten gegen die Regierung.
Es ist schmerzhaft zu sehen. Vor anderthalb Monaten hat die ganze Nation noch den Einzug bei der EM gefeiert. Jetzt, nur wenige Wochen später, ist das Gefühl eingebrochen und die Nation ist gespalten.
Bedauert das Blogger Luka Lakvilava. Seit Wochen gehen in Georgien immer wieder tausende Menschen auf die Straße, um gegen die in ihren Augen zu russlandfreundliche Politik zu demonstrieren. Sie sorgen sich um die Zukunft und fürchten, der Weg in die EU, von dem viele träumen, könnte sich so verbauen. Das geht auch am Fußball nicht vorbei. Als erster Nationalspieler postete Giorgio Gosholeschwili Bilder der Proteste auf Instagram. Auch Budusiv Sivadze vom Karlsruher SC äußerte sich zu den Protesten auf Instagram und solidarisierte sich mit einem eher proeuropäischen Kurs und gegen Russland. Dass sich Spieler äußern, findet Marcel Rötig von der Ebert-Stiftung
ganz, ganz wichtig, sowohl für den Schutz als auch für die Wahrscheinlichkeit, dass diese Proteste nun noch friedlich bleiben, aber auch den Mobilisierungsgrad. Je mehr berühmte Unterstützung es gibt, desto mehr Menschen gehen natürlich auch auf die Straße.
Andere aus der Nationalmannschaft, wie Superstar Chvicha Kvaratskhelia vom SSC Neapel, haben sich bisher nicht geäußert. Doch der Druck in der Bevölkerung wächst.
Sie stehen definitiv unter Druck. A, weil sie Leistung bringen müssen und B, weil sie für alle Menschen sprechen sollen,
meint Blogger Luka Lagvilava. Doch die Frage, wie politisch Spitzensport sein darf, wird auch in Georgien heftig diskutiert. Ex-Fußballer Irakli Gemasaschwili hält Äußerungen von Profis für falsch.
Definitiv ist das nicht in Ordnung, die Fußballer oder Profisportler ins politische sozusagen Gefecht reinzubeziehen.
Politik und Fußball sind in Georgien schon lange eng verwoben. In der Regierungspartei Georgischer Traum sitzen einige ehemalige Fußballer. Sie nutzen ihre Bekanntheit heute politisch. Politisch steht das Land durch die aktuellen Proteste an einem Scheideweg. Fußball und die EM-Teilnahme im Sommer könnten zu einem verbindenden Element werden, hofft Blogger Luka Lagvilava.
Das ist natürlich eine politische Debatte, aber der Fußball ist ein Teil davon. Vermutlich hofft man, dass Erfolge bei der EM die Menschen wieder zusammenbringen und sie einfach ihre Zeit und ihr Land genießen können.
Fußball und Erfolge auf dem Rasen als Kitt einer zerrissenen Gesellschaft. In Georgien wird hautnah spürbar, wie groß die Hoffnung auf die Kraft des Fußballs ist. Das kann zu einer echten Chance werden, meint Marcel Rötig von der Ebert-Stiftung.
Und im Fußball ist das egal. Egal, wer da spielt, Hauptsache Georgien gewinnt. Das ist das, was sie dann am Ende auch wieder beide verbindet und wo dann beide natürlich auch daraus versuchen, Kapital zu schlagen. Aber das ist natürlich so ein bisschen auch die Hoffnung, Fußball als das verbindende Element einer gespaltenen Nation.
Die Kraft des Fußballs und Debütant Georgien. Frage an EM-Organisator Markus Stenger. Wie wichtig ist es für ein Turnier, einen Debütanten dabei zu haben?
Also ich finde, es ist eine tolle Geschichte, weil so eine Euro lebt auch davon, dass wir uns nicht nur darüber unterhalten, wer wird Europameister, also ist es England, Spanien, Deutschland oder die Franzosen, sondern welche Überraschung werden wir erleben. Und wir haben die Georgier zum ersten Mal dabei, das ganze Land, wenn man sich die Bilder angeschaut hat, in absoluter Ekstase und Vorfreude. Wir haben aber auch andere Länder wie die Albaner, die super motiviert sind, nach Deutschland zu kommen. Die Schotten wollen endlich auch mal wieder internationale Visitenkarte abgeben. Also da findet wahnsinnig viel statt und das Schöne ist, egal wer sich qualifiziert hat, die Tickets, die haben alle sofort in voller Menge genommen. Und auch bei den Georgiern, wir haben ja auch in Deutschland die schöne Geschichte, dass wir ja viele Communities schon haben von den jeweiligen Nationen. Und insofern finde ich es super wichtig, dass die Georgier vielleicht auch für eine Überraschung sorgen können, wie die Isländer seinerzeit. Die haben ja auch stimmungstechnisch überragend abgeliefert mit ihrem Viking Clap. Und wenn irgendwie sowas bei der Euro jetzt in Deutschland passieren würde, dann glaube ich, wäre das auch eine tolle Sache.
Sind die Georgier von ihrer geografischen Lage vor allen Dingen Anrainer eines Kriegs? Auch die Ukraine als direkt beteiligtes Land wird mitspielen. Ändert das irgendwas für Sie, dass da der Krieg quasi auch bei der EM greifbar sein wird?
Also ich glaube, der Krieg ist für jeden von uns, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, immer irgendwo greifbar. Was jetzt die Mannschaften selber betrifft, ich glaube, Frau Innenministerin Faeser hat ja auch gesagt, um die Ukraine kümmert man sich besonders. Die stehen da sicherlich im Fokus. Aber generell kann man sagen, dass wir bei allen Sicherheitsmaßnahmen natürlich für alle 24 Teams ein absolutes sicheres Niveau gewährleisten können. Das wissen auch die Behörden. Da sind wir auch schon sehr, sehr lange im Austausch und haben de facto auch in Szenarien immer geprüft, in Abhängigkeit von den Ausgängen der Playoffs. Und generell muss man einfach auch sagen, wir als Veranstalter, wir kümmern uns natürlich im Fokus Stadien und eben alles, wo die Teams unterkommen. Und die Behörden machen gemäß ihrem öffentlichen Auftrag alles, was im öffentlichen Raum ist. Auch die Fanzonen kommen da beispielsweise ja mit dazu. Und insofern glaube ich, alle sind sehr professionell und schon sehr, sehr lange unterwegs. Deswegen hoffe ich, dass wir da ja keine negativen Erfahrungen machen. Aber Sicherheit, klar, bleibt immer ein Thema, was wir auf der Agenda ganz weit oben haben.
Ist das eine Ihrer Sorgen, dass gerade zum Beispiel bei einem Ukraine-Spiel diese EM auch eine Bühne werden könnte für irgendwelche Aktionen, Demonstrationen oder irgendwie etwas anderes, was in der Sicherheit noch problematischer ist?
Also ich möchte es gar nicht an der Ukraine aufhängen. Ich glaube, die Euro ist das drittgrößte Sportveranstaltung der Welt, generell eine große Bühne. Wir haben es ja auch bei der Euro 2020 in 21 in München gemerkt. Da hat ja auch beim Eröffnungsspiel jemand versucht, die Bühne zu nutzen, was ja relativ schief gegangen ist. Und insofern glaube ich schon, dass solche Dinge da kommen. Wir versuchen da auch alle Szenarien durchzudenken und vorzubereiten. Aber de facto, man kann nie was ausschließen. Und das Schöne ist dabei auch in Deutschland, man kann seine Meinung frei äußern. Und deswegen wird das sicherlich das eine oder andere rund um die Euro auch stattfinden. Insofern sind wir wachsam. Aber gibt es hundertprozentige Sicherheit, dass gar nichts stattfindet? Die gibt es, glaube ich, dann da auch nicht.
Sagt Markus Stenger, Geschäftsführer der Euro GmbH. Die Frage der Politik und der Sicherheit habe ich vor der Sendung auch mit Peter Filzmaier diskutiert. Der Politikwissenschaftler von der Uni Krems ist der Politikerklärer Österreichs. Immer wieder beschäftigt er sich auch mit Sport und seiner politischen Seite. Ich wollte von ihm wissen, was die Teilnahme Georgiens und der Ukraine als direkt am Krieg beteiligtes Land für diese EM bedeuten.
Sportereignisse generell und erst recht etwas so Populäres wie die Fußball-Europameisterschaft sind immer auch die größtmögliche Bühne für Politik. Das war bei Fußball-Europameisterschaften beispielsweise, als Lettland relativ knapp nach der Unabhängigkeit von der damaligen Sowjetunion dabei war. Und das ist jetzt natürlich die Frage der Ukraine, genauso wie angesichts der politischen Ereignisse dort in Georgien.
Jetzt gibt es ja um die Stadien so eine sogenannte Bannmeile, 500 Meter rundherum darf man nicht demonstrieren, es darf keine politischen, auch keine religiösen Demonstrationen geben. Ist das nicht aus UEFA-Sicht aber trotzdem auch ein bisschen verständlich, dass man nicht sich für jedes Thema vor den Karren spannen lassen kann, weil diese Bühne ja schon sehr, sehr, sehr groß ist international?
Es ist immer eine Abwägung des wichtigen Grundrechts für Versammlungsfreiheit, also für Demonstrationen und Überlegungen, was dadurch sonst an Beeinträchtigungen oder gar Gefahren entsteht. Jetzt ist es verständlich, gerade wenn sehr viele Fußballfans, Stichwort Hooligans, irgendwo sind und es ohnehin schon eine Menge von Konflikten zu befrieden gibt, dass man hier einen Kompromiss sucht und so etwas, was wir eigentlich nur von Parlamenten kennen, eine Bannmeile definiert, wo Demonstrationen stattfinden können. Das ist nachvollziehbar, auch in Absprache mit den Veranstaltern. Aber man soll das dann auch erklären und des Themas kann man sich ja trotzdem offensiv annehmen.
Aber wie sollte sich denn die UEFA verhalten? Heißt das, man müsste von UEFA-Seite auch offensiv in die Kommunikation gehen, wenn es wie vor 3 Jahren bei der letzten EM diese Thematiken gibt mit der Regenbogenbeleuchtung in München?
Man sollte sich offen erklären und vor allem nicht immer nur reagieren. Die UEFA sollte sich hier nicht an der FIFA orientieren, denn es gab ja Diskussionen nach dem russischen Angriffskrieg in die Ukraine, wie man da reagieren soll. Da haben einzelne Fußballverbände, an vorderster Front beispielsweise Polen, aber auch das Mutterland des Fußballs England gesagt, wir würden auf keinen Fall gegen eine russische Nationalmannschaft antreten. Die FIFA hat laviert und erst als man draufgekommen ist, das sind jetzt so viele, die sich hier distanzieren von Russland, dass man gar kein Turnier mehr durchführen könnte, denn Russland würde quasi gratis bis ins Finale durchspazieren, wenn keiner gegen sie antritt, dann hat man sich endlich dazu durchgerungen, einen Angriffskrieg das zu nennen, was er ist. Und die UEFA sollte eben nicht diesem Beispiel folgen, egal ob es jetzt um Krieg und Frieden geht oder ob es um Fragen der Antidiskriminierung geht, des Rassismus letztlich.
Hat sich das Ihrer Beobachtung nach auch verändert, dass auch das Stadion, also sozusagen von innen heraus, dieses Geschäft Fußball, diese großen Turniere zu einer politischeren Bühne geworden sind? Also die Debatten beispielsweise um Kapitänsbinden haben wir ja noch nicht so viele Jahre.
Es hat auch im Zeitalter neuer Medien, alles wird in Sekunden schnell über sogenannte soziale Medien verbreitet, die Politik der Symbole natürlich zugenommen, weil es kein offizielles Pressefoto braucht, sondern jeder von uns im Stadion mit dem Handy Fotos machen kann und das multipliziert sich dann millionenfach. Aber gerade in Deutschland wäre es doch geradezu unsinnig, den politischen Aspekt des Fußballs zu leugnen. Als Deutschland 1954 Weltmeister wurde in der Schweiz, hieß es, wir sind wieder wer. Und die Fußballer und Trainer Sepp Herberger wurden als unverdächtige Helden gefeiert, weil bei Helden in Deutschland musste man natürlich 9 Jahre nach Kriegsende aufpassen, dass das keine Riesen-Nazis waren. Dass Herberger selbst schon 1933 der NSDAP beigetreten war, als Mitläufer, nicht etwa als Kriegsverbrecher, und unter dem Hitler-Regime schon Trainer war, das hat man dann unter den Tisch fallen lassen. Oder ich erinnere an das deutsche Sommermärchen 2006, als Angela Merkel kurz als Kanzlerin im Amt war und die gelungene Veranstaltung, wie man damals meinte, Bestechungsdebatten waren ja noch nicht auf dem Tapet, sowohl eine Wirtschaft gesellschaftliche Positivstimmung bewirkt haben, als auch Angela Merkel zur Popularität verholfen haben. Und das hat dann gegipfelt am Höhepunkt ihrer Macht 2014, als sie in Brasilien beim WM-Titel gejubelt hat. Und noch viel schlimmer, sie war nachher in der Spielerkabine bei all den halbnackten Männern. Und gerade bei Merkel, einer Politikerin, die sich nicht inszeniert, war das schon riesig politisch.
Das ist ja auch eine Hoffnung, die sich auch mit diesem Turnier wieder verbindet, dass man das nochmal schafft, wie 2006, dieses Gefühl noch einmal schaffen, Deutschland weltoffen zu präsentieren. Die Welt ist ja eine andere geworden gegenüber 2006, nicht nur der Krisen wegen, auch wegen der gesellschaftlichen Debatten, die immer mehr auseinander zu driften scheinen. Kann das wirklich gelingen, dass da nochmal so ein Impuls von so einem Fußballturnier ausgeht?
Es ist schwieriger, denn 2006 hat das Turnier in Deutschland in einem günstigen Zeitfenster stattgefunden. Der Kalte Krieg, also Ost-West-Konflikt als zentrale Konfliktformation, war vorbei. Man musste also keine Angst mehr haben, dass jedes Sportereignis und damit auch jedes Fußballmatch zu einem Stellvertreterkrieg zwischen einer Mannschaft aus dem Ostblock und einer sogenannten westlichen Mannschaft wird. Was momentan passiert, beim Fußball vielleicht wenig überraschend, ist ein Riesenmeer mit meterhohen Wellen der Emotionen.
Professor Peter Filzmaier, Politikwissenschaftler von der Universität Krems, hier im Deutschlandfunk zur Frage der Politik bei der EM. Eng verwoben damit ist auch das Thema der Sicherheit des Turniers angesichts des Kriegs in der Ukraine, aber auch mit Blick auf die Gefahr eines terroristischen Anschlags. Raphael Späth über die Vorbereitungen der Polizei.
4 Europameisterschaftsspiele werden in Leipzig stattfinden. Die Vorbereitungen der Polizei auf diese besonderen Tage haben schon vor einem Jahr begonnen.
Wir haben jedes einzelne Spiel bewertet,
erzählt der Leipziger Polizeipräsident René Demmler und erklärt selbstbewusst:
Wir gehen davon aus, dass im Bereich der Fans, die dieses Spiel besuchen werden, im Bereich der Fans, die die Nebenveranstaltung besuchen werden, die Sicherheit gewährleistet werden kann.
Trotzdem, die Fangruppierungen aus ganz Europa sind nur ein Sicherheitsrisiko bei dieser Europameisterschaft.
Internationale Großveranstaltungen sind gerade jetzt in der aktuellen weltpolitischen Situation auch ein sogenanntes weiches Ziel, also für Extremisten und für Terroristen,
erklärt Thomas Kubera. Der Polizeipräsident von Hamm hat 2018 ein Handbuch für Polizeieinsätze bei Fußballspielen veröffentlicht.
Die Sicherheitsbehörden sprechen ja im Moment von einer durchaus hohen abstrakten Gefahr von Anschlägen. Also das ist sicherlich eine Gefahr, die man auch mitkalkulieren muss.
An vielen EM-Standorten in Deutschland wurden deshalb schon alle möglichen Szenarien geprobt und durchgespielt. Auch in Leipzig hat man sich intensiv auf Gefahren aus dem Luftraum, möglichen Drohnenangriffen, aber auch auf Angriffe mit Fahrzeugen vorbereitet, so Polizeipräsident Demmler.
Ich glaube, die größte Herausforderung bei den Einsatzmaßnahmen ist, und das ist auch Gegenstand der Vorbereitung, dass wir auf sich verändernden Lage schnell reagieren können.
Damit das bei dieser Europameisterschaft so effizient wie möglich gelingt, arbeiten die Sicherheitskräfte mit einer neuen Software, die schon im Vorhinein Personenströme simulieren kann. Escape Pro heißt dieses Initiativprojekt, koordiniert von Carsten Höfler vom Polizeipräsidium Stuttgart.
Wenn ich vor dem Spiel als Trainer analysiere, wo der Gegner mir Räume anbietet, komme ich schneller vor das Tor. Und das ermöglicht im Fußball heutzutage natürlich Videodaten. Und das projizieren wir auf die Software Escape Pro. Wenn mir die Simulationssoftware aufzeigt, wie bei einer Entfluchtung die Personenströme verlaufen, dann weiß ich, welche Wege ich als Polizei gehen muss und welche nicht, um schnellstmöglich zum Einsatzort zu kommen.
Die Software wurde schon in den vergangenen Monaten bei Großereignissen getestet. Für die Europameisterschaft werden an allen 10 Spielorten Simulationen erstellt. Während des Turniers rechnen die Einsatzkräfte mit hunderttausenden Besuchern aus ganz Europa. In Stuttgart sollen vor allem die Fanfeste in der Innenstadt besser analysiert werden. Das deutsche Team trifft in der Schwabenmetropole im 2. Gruppenspiel auf Ungarn. Schon jetzt weiß die Polizei, beide Fanlager planen sogenannte Fanwalks zum Stadion. Mithilfe der neuen Software kann jetzt genau ermittelt werden, wie lange sie dauern und wie sichergestellt werden kann, dass alle sicher und rechtzeitig am Stadion ankommen.
Die Berechnung der Schrittgeschwindigkeit, die Betrachtung der baulichen und topografischen Gegebenheiten und die Raumzeitanalyse, die kann kein Mensch kognitiv leisten. Und deswegen brauchen wir solche technischen Möglichkeiten.
Was die Software noch nicht leisten kann: die Simulation durch Echtzeitdaten zu aktualisieren und menschliches Verhalten zu kalkulieren. Gerade das könnte aber zum Problem werden, weil sich jede Fangruppierung anders verhält.
Jetzt muss man sehen, dass Fußball natürlich immer noch ganz besonders gekennzeichnet ist von Fanrivalitäten.
Schätzt das auch Thomas Kubera ein, der sich für das Handbuch intensiv damit auseinandergesetzt hat.
Das heißt, es ist zu rechnen damit, dass es natürlich, weil Deutschland ist ja in Europa gut erreichbar für die Fangruppierungen, dass es zum Aufeinandertreffen kommt. Das muss nicht immer nur fröhlich sein. Vielfach ist das so, Gott sei Dank. Aber man muss auch damit rechnen, dass es auch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommen kann.
Deshalb läuft seit Monaten auch ein intensiver Austausch mit internationalen Kolleginnen und Kollegen. Christian Dorn koordiniert in Leipzig den Polizeieinsatz.
Wir tauschen uns regelmäßig aus zu anreisenden Fans und auch Einschätzungen dieser anreisenden Fans und Gefährdungspotenzial dieser.
Aus allen Teilnehmerländern werden während der Europameisterschaft fußballerfahrene Sicherheitskräfte mit vor Ort sein. Zentral organisiert werden die Abläufe in einem extra eingerichteten Lagezentrum in Neuss. Entscheidend findet Sicherheitsexperte Kubera, dass dort neben der Polizeikoordinierung auch weitere Bereiche zusammengezogen werden.
In diesem Zentrum sind ja alle wesentlichen Player dabei. Es geht ja nicht nur um die Polizei, es geht um die Aspekte natürlich aus dem Bereich der Nachrichtendienste. Und dieses Gefüge, das ist schon in einem föderalen System wie in der Bundesrepublik sehr komplex und bedarf sehr gut abgestimmter Kommunikationsstruktur.
Damit, sagt Thomas Kubera, seien alle Voraussetzungen dafür geschaffen, die Europameisterschaft zu einem sicheren Turnier zu machen.
Berichtet Raphael Späth. Fragen wir in dieser Sport am Feiertag-Sendung wieder Organisator Markus Stenger. Ist die Sicherheit die größte Herausforderung der EM?
Die größte Herausforderung ist eines der wichtigsten Themen, so würde ich es vielleicht beschreiben. Ich glaube, am Ende ist es immer entscheidend, dass jeder, der zur Euro nach Deutschland kommt, hier Spaß hat, auch wieder sicher nach Hause kommt. Also das ist auch unser Anspruch, dass niemandem irgendwie was mit Leib und Leben zustößt. Das ist natürlich nicht so einfach, passiert jeden Tag jede Menge. Aber generell ist, glaube ich, der Blick von uns größer. Also Sicherheit ist wichtig, Mobilität ist wichtig und irgendwie ist auch der Sport wichtig. Das sollte ja auch nicht zu kurz kommen. Deswegen gehen wir alles mit großer Achtsamkeit und hoher Intensität an, machen die Planungen entsprechend. Ob dann alles so aufgeht, wird man sehen. Aber ich bin wirklich optimistisch, gerade auch, weil beim Thema Antiterror, die Behörden in Deutschland, die sind da schon top. Und wir stehen im Austausch. Alles, was man uns mitteilen kann, das teilt man uns auch mit und insofern habe ich da ein gutes Gefühl, dass wir auch ein sicheres Turnier in Deutschland erleben können. Das, glaube ich, wollen auch alle.
Ein Turnier, diese EM in Deutschland, die auch das nachhaltigste EM-Turnier aller Zeiten sein soll. Ein großes Versprechen. Insgesamt 99 Maßnahmen werden dafür ergriffen, darunter die Reduzierung des Wasserverbrauchs oder auch ein spezielles Bahnticket. Eine der wichtigsten Maßnahmen ist aber die Einrichtung eines Klimafonds. Wie der genau funktioniert, das erklärt Maximilian Rieger.
Sonntagnachmittag, Derbyzeit. Die zweite Mannschaft des SSV Eintracht Lommersum spielt gegen die Sportfreunde DHO aus den Nachbargemeinden. Neben dem Platz toben ein paar Kinder in einer rot-schwarzen Hüpfburg. Ein paar ältere Männer genießen ihr Kölsch und den Sonnenschein. Die Sonne soll bald nicht nur den Aufenthalt am Sportplatz angenehmer machen, sondern auch die Energie für Stromgenerator, Bierwagen und Co. liefern.
Wir haben schon länger geplant, eine Photovoltaikanlage auch zu bauen, auch damit mit Björn hier jemanden haben, der das selbstständig macht.
Sagt Geschäftsführer Marc Peil und deutet auf Björn Behensberg, Spieler in der ersten Mannschaft und Elektrotechniker.
Leider haben uns bis jetzt die finanziellen Mittel dazu gefehlt. Und daher kam dieses Programm eigentlich perfekt für uns.
Mit diesem Programm meint Peil den Klimafonds, den der Europäische Fußballverband UEFA zur Euro 2024 eingerichtet hat. Das Prinzip ist einfach. Für jede Tonne klimaschädliches CO2, die durch die EM-Spiele verursacht wird, zahlt die UEFA 25 Euro in den Fonds ein. 7 Millionen Euro sind es insgesamt. Dieses Geld verteilt die UEFA an deutsche Amateurvereine, die nachhaltige Projekte umsetzen wollen. Mehr als 4000 Clubs haben sich beworben. Viele wollen, wie der SSV Eintracht Lommersum, eine Photovoltaikanlage bauen oder ihre Flutlichter auf LED umrüsten. Aber auch wassersparende Bewässerungssysteme oder Wärmepumpen wurden beantragt.
We are very proud because it's a new concept.
Die UEFA sei sehr stolz auf das neue Konzept, sagt Michel Uwe, UEFA-Vizepräsident für Nachhaltigkeit. Die FIFA hatte für die WM 2022 in Katar einen anderen Weg beschritten. Der Weltverband wollte die CO2-Emissionen durch Geldzahlungen an zum Beispiel Windparks ausgleichen und dadurch ein klimaneutrales Turnier ausrichten. Nach Expertenmeinung ein ungeeignetes Mittel. Mit dem Klimafonds setzt die UEFA stattdessen eine Idee um, die das Öko-Institut bereits vor mehr als 10 Jahren für den Deutschen Olympischen Sportbund ausgearbeitet hatte, damals aber nicht zur Anwendung gekommen ist.
Instead of a compensation, classic compensation with a
Statt klassischen Kompensationszahlungen für Projekte rund um die Erde ist unser Hauptfokus, dass wir in Deutschland investieren möchten. Wir möchten in Deutschland Wirkung erzielen.
We want to have an impact in Germany.
Statt von klimaneutral spricht die UEFA daher von Klimaverantwortung. Ein Vorteil des Konzepts: Amateurvereine profitieren direkt von UEFA-Geldern. Es ist das erste Mal, dass ein größerer Sportverband damit eigene Profite für nachhaltige Projekte umverteilt.
Es ist wichtig, dass wir das Geld zurück an den deutschen Fußball geben. Und der Amateurfußball ist die Basis unserer Pyramide. Und es ist sehr wichtig, an der Basis zu starten. Nachhaltigkeit ist ein Prozess, der sowohl von oben nach unten als auch umgekehrt stattfindet.
Der SSV Eintracht Lommersum ist einer von 161 Amateurvereinen, die bisher aus dem UEFA-Klimafonds Geld erhalten haben. Knapp 25.000 Euro hat die UEFA bereits auf das Konto des Vereins überwiesen.
Wir haben das Geld schon da. Ich weiß gar nicht, wie der Stand ist. Sind die Sachen schon bestellt?
Ja, Material ist schon bestellt und ich schätze mal, dass Anfang Juni, Mitte Juni die Anlage installiert werden kann.
Erklärt Björn Beensberg. Die Solarpanel werden auf dem Dach des Vereinsheims installiert, 20 bis 25 Quadratmeter auf beiden Dachschrägen, sodass die Sonnenenergie den gesamten Tag über gut genutzt werden kann.
Also bei der Größe der Anlage und dem Verbrauch, was der Verein hat, würde ich sagen, werden mindestens 50-60% Energiekosten gespart. Allein durch die Kühlschränke, die halt einen hohen Verbrauch haben, die Tag und Nacht laufen. Ich glaube, mittlerweile haben wir 7 Kühlschränke mit Gefriertruhen, wo dann halt die Getränke sind, Essen. Ja, und da hat man dann wirklich schon 50-60% Einsparung vom Strom.
Die Effizienz der Projekte ist auch das Hauptkriterium, wonach ein 5-köpfiges Gremium die Projekte auswählt. In dem Gremium sitzen Vertreterinnen und Vertreter unter anderem von der UEFA, dem DFB und dem Bundesinnenministerium. Außerdem habe man darauf geachtet, dass das Geld in Projekte in alle Regionen von Deutschland fließt, so Michel Uwe.
This new concept means that we want to leave a legacy.
Durch dieses neue Konzept wollen wir ein Erbe hinterlassen in der Nation, wo wir unser Turnier spielen. Und nach dem Turnier wollen wir andere Sportorganisationen dazu inspirieren, das Gleiche zu machen.
Allerdings bleibt Uwe die konkrete Antwort schuldig, ob die UEFA diese Form des Klimafonds auch selbst fortsetzen wird, sei es bei der nächsten Europameisterschaft oder sogar in den Clubwettbewerben wie der Champions League. Dort entstehen durch die vielen Reisen pro Saison massiv klimaschädliche Emissionen. Um dort einen Klimafonds einzurichten, müssten aber auch die Vereine mitspielen, so Uwe. Zunächst werde die UEFA die Auswirkungen des Fonds evaluieren.
Berichtet Maximilian Rieger. Durch diese Sendung heute begleitet uns Markus Stenger, Geschäftsführer der Euro GmbH. Meine Frage an ihn: Die nachhaltigste Euro, spornt Sie dieser Begriff an oder nervt es Sie manchmal auch, dass es immer das nachhaltigste Turnier sein muss?
Also ich finde Nachhaltigkeit überhaupt nicht nervig. Ich finde, es gehört mittlerweile dazu und jeder.
Ich meine nur den Superlativ, dass es das Nachhaltigste sein soll.
Ja, jeder muss sich da auch seine Gedanken machen und diese Superlative kennt man von den Turnieren immer. Und ich glaube, alleine die Tatsache, dass die UEFA sich entschieden hat, die Euro in ein Land zu geben, wo alle Stadien schon stehen, ist ja mal grundsätzlich sehr nachhaltig. Ob irgendwann in den nächsten Jahren einer nachhaltiger sein wird, ich würde es mir natürlich wünschen, denn auch wir haben es ja nur auf den Weg gemacht. Insofern glaube ich, sporen sie uns trotzdem auch an. Und alle Kollegen, die in dem Bereich tätig sind, sind motiviert. Aber es geht im Endeffekt ja auch mit jedem selbst einher. Also das heißt, wir fahren eigentlich alle Dienstfahrten, alles nur mit dem ÖPNV. Wir achten hier auf so einfache Dinge, wie dass die Kollegen hier das Licht ausmachen. Wir haben selber einen Trinkbrunnen. Und solche Dinge, finde ich, helfen jedem, wenn man dem auch im Alltag begegnet, es dann auch etwas größer auf so ein Turnier zu übertragen. Insofern, für mich ist es überhaupt keine Belastung. Für mich gehört es einfach dazu, wenn man ein modernes Turnier nach den aktuellsten Ansprüchen organisieren will. Ohne geht's nicht. Und man kann da auch Spaß haben daran. Und ich glaube, perspektivisch wird es auch möglich sein, mit nachhaltigen Ideen und Gedanken auch Geld zu verdienen. Also dass es nicht nur Geld kostet, sondern dass man Geld spart oder vielleicht auch Geld generiert.
Aber haben Sie irgendeine konkrete Marge, irgendeinen Faktor, an dem Sie das messen, ob Sie nachher Ihr Ziel erreicht haben?
Nachhaltigkeit ist in einigen Bereichen natürlich schwierig messbar, aber vielleicht mal ein Beispiel zu nennen. Wir haben natürlich geschaut, ja, wie können wir vielleicht auch die Reisewege verkürzen für die Teams, aber auch für die Fans und auch die Reisemittel vielleicht verändern. Und wenn wir mal einen Vergleich ziehen zu Frankreich 2016, also da wurde so, was die Teams betrifft, 75% der Inlandsreisen mit dem Flugzeug zurückgelegt und 25% mit Busse und Bahn. Und bei uns ist es genau umgekehrt beispielsweise. Sprich, 75% aller Teambewegungen machen wir eben mit Zug und Bus und einfach einen sehr geringeren Anteil mit dem Flugzeug. Und das finde ich etwas, was total messbar ist. Und gleichzeitig machen wir aber trotzdem auch eine Impact-Studie gemeinsam mit dem Bund, um genau solche Dinge zu machen. Das Öko-Institut hat ja auch eine Ex-ante-Studie gemacht, was den Impact betrifft. Und das müssen wir natürlich auch ex post machen, damit wir dann auch selber feststellen, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert. Wird nicht alles funktionieren, aber ich hoffe trotzdem, dass vieles funktioniert.
Einmal hören wir heute noch Markus Stenger, den EM-Organisator. Jetzt geht's ums ganz große Geld. Martin Kallen, Geschäftsführer für Events bei der UEFA, sagte schon Ende Januar:
Unser Ziel ist, über 2,4 Milliarden Umsatz zu erzielen, und das werden wir erreichen.
Das ist mehr als 10-mal so viel als bei der EM 2000. Die Zahlen sind explodiert und trotzdem will die UEFA keine Steuern bezahlen in Deutschland. Warum das so ist und warum die Gastgeberstädte ein Risiko tragen, dazu hat Spiegelredakteur Michael Fröhlingsdorf recherchiert. Meine Frage an ihn: Warum will die UEFA denn keine Steuern zahlen?
Gute Frage. Also es ist ja ein Wettbewerb. Wer kriegt die Ausrichtung? Damals, als die Europameisterschaft ausgeschrieben wurde, 2017, war außer Deutschland auch die Türkei ein Bewerber. Und Erdogan hat damals gesagt, kommt die UEFA in die Türkei, zahlen die keine Steuern und gibt es alle Stadien mietfrei. Und natürlich will auch Deutschland die Europameisterschaft haben. Uns ist auch nicht so, als wenn das erste Mal wäre. Es gibt sogar im deutschen Steuergesetz einen entsprechenden Passus, nach der bei internationalen Wettkämpfen die Steuern erlassen werden können. Also insofern ist das so eine typische Forderung, die auch die FIFA erhebt, die auch das IOC erhebt. Also wenn ihr Veranstaltungen von uns haben wollt, dann aber bitte verzichtet auf Steuereinnahmen.
Aber ist es nicht auch einfach so, dass man als Bundesrepublik Deutschland sagt, so eine EM ist uns was wert, auch die Politik verbindet damit ja irgendwelche Ziele, sowas wie ein gesellschaftliches Ereignis, was vielleicht auch ein paar Gräben zuschüttet, wenn es am besten läuft, wie man sich das so ausmalt. Das heißt, man sagt, wir wollen so ein großes Ereignis, wir versprechen uns was davon und das ist eben der Preis, den wir dafür zahlen.
Das kann man so sehen, klar. Da wird natürlich argumentiert mit, wir haben ja dadurch auch andere Steuereinnahmen. Aber es ist natürlich hochgradig ungerecht gegenüber anderen, die eben Steuern zahlen müssen. Und man kann schlecht gegen internationale Konzerne wie Google oder Amazon argumentieren und sagen, die zahlen keine Steuern, wenn man gleichzeitig für eine kommerzielle Sportveranstaltung die Steuern erlässt.
Sie haben ja in Ihren Recherchen auch herausgefunden, dass ein Großteil des Risikos die Ausrichterstädte tragen, also die 10 Städte, in denen die Spiele stattfinden werden, weil die Kosten, die da entstehen für Umbaumaßnahmen, für zum Beispiel Investitionen in den Verkehr, alles dann bei den Städten hängen bleiben. Das wollten nicht alle Städte mitmachen.
Ja, also der Weg ist da auch ganz einfach. Die UEFA hat einen großen, schweren Aktenordner mit Turnieranforderungen. Da steht also alles drin, was sie verlangen von demjenigen, die dieses Turnier ausrichten. Das war, als dann Deutschland sich beworben hatte, haben die natürlich auch die Turnieranforderungen bekommen. Insofern war den Städten sehr wohl bewusst, dass die UEFA verlangt, von sämtlichen Risiken, finanziellen Risiken freigestellt zu werden und dass die Städte das zu zahlen haben. Was sie natürlich damals nicht absehen konnten, war Fragen Inflation, war die Frage der Sicherheit. Heute ist das Sicherheitsrisiko, wird deutlich höher eingeschätzt als 2017. Insofern haben die einen Blankoscheck unterschrieben.
Was zeigt der Blick zurück in die Geschichte? Die letzte Europameisterschaft in ganz vielen Ländern in Europa ist vielleicht kein guter Vergleich, aber vor 8 Jahren in Frankreich, in einem ähnlich großen Land mit ähnlichen Voraussetzungen. Was zeigt der Blick zurück? Was kann man lernen, wie das in Frankreich abgelaufen ist, auch im Nachgang des Turniers dann?
Naja, in Frankreich war es sogar noch ein bisschen anders, als es jetzt bei uns ist, weil in vielen Städten auch noch die Stadien neu gebaut werden mussten. Hier in Deutschland steht ja die Infrastruktur, aber letztendlich haben sich da Städte übernommen und wie gesagt, das gleiche Spiel wie heute auch. Die UEFA hat sich Taschen voll gemacht, die Städte mussten zahlen. Am Ende gab es dann nochmal einen kleinen Zuschlag. Da hat die UEFA nochmal für jede Stadt, ich glaube, 2 Millionen nach denen überlassen von dem Gewinn. Aber dieses Mal in Deutschland soll es 25% mehr Gewinn geben, also eine Steigerung um 25%. Also da sind die Erwartungen der UEFA sehr hoch, was man in Deutschland so verdienen kann.
Was macht denn die UEFA am Ende mit dem ganzen Geld? Das heißt ja immer, es wird direkt wieder in die Entwicklung des Fußballs gesteckt.
Ja, gute Frage. Es ist schon so, dass sie einen großen Teil in Programme stecken oder speziell in ein Programm stecken, was Hattrick heißt, was allen europäischen Fußballverbänden zugutekommt. Was diese Verbände allerdings damit anstellen mit dem Geld, das lässt sich kaum nachvollziehen. Und ja, die UEFA behauptet auch auf unsere Anfrage hin, wir sind ja nicht profitorientiert. Wir sind ja rein gemeinnützig und das dient alles nur der Allgemeinheit und dem Fußball.
Sagt Michael Frühlingsdorf vom Spiegel. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Damit noch einmal zu Markus Stenger, dem Cheforganisator der EM. Herr Stenger, aus manch einer Stadt, vor allem aus Bremen, ist vom Wort Knebelvertrag zu hören, den man nicht unterschreiben wollte. Warum diese Verträge?
Ja, ich glaube, es sind Verträge, die Sicherheit geben. Im Endeffekt, jede Stadt hat sich beworben, Teil zu sein. Ich denke, die vier, die es dann seinerzeit für die finale Ausscheidung dann nicht geschafft haben, die sind da sicherlich auch traurig an der Stelle. Generell muss ich sagen, die Gespräche mit den Host Cities, die waren immer partnerschaftlich und immer auf Augenhöhe. Natürlich hat man auch manchmal um Themen gefochten. Keine Stadt kann irgendwie Gesetze aushebeln, die UEFA kann es sowieso nicht. Und insofern, glaube ich, ist es alles in einem Maß, dass man sagen kann, Euro ist und kann ein wahnsinniger Gewinn für eine Stadt auch sein. Und deswegen habe ich auch das Gefühl, dass die Ansätze, wie die Host Cities sie wählen mit ihren Fanzones, was sie da für die Vereine, was sie für die Stadtgesellschaft, für die Bevölkerung da machen, ist etwas, das kann man gar nicht in Geld 1:1 bemessen.
Trotzdem fragt man sich natürlich, das ist, glaube ich, ein Thema, was auch immer wichtiger wird, wenn es um so viel Geld geht, suchen, glaube ich, auch viele Menschen nach sowas wie Gerechtigkeit. Und wenn dann Milliardengewinne gemacht werden und gleichzeitig Steuererleichterungen gefordert werden und am Ende die Städte, die zum Teil, nehmen wir mal Gelsenkirchen, nicht gerade auf Rosen gebettet sind, möglicherweise finanzielle Risiken tragen, dann bleibt da bei manchen so ein Unbehagen übrig am Ende.
Ja, kann man vielleicht, wenn man nicht voll im Thema ist, verstehen, aber es ist einfach ein Fakt. Wir jetzt aus der Euro 2024 GmbH, wir sind hier in Deutschland ansässig, hier in Frankfurt. Wir haben eben keine Steuerfreiheit.
Alle das ist Erlöse klar, aber die großen Verträge laufen noch nicht über Sie.
Etc. Genau, die werden voll versteuert. Die UEFA ist ein Schweizer eingetragener Verein, wird dann sicherlich wieder anders gehandhabt. Und in Teilen, ich war ja bei der Bewerbung dabei, klar, man spricht dann auch immer mit den Behörden, dass man es möglichst attraktiv gestaltet. Aber im Bereich Finanzen, glaube ich, ist Deutschland im Rahmen seiner Gesetzgebung im Vergleich zu anderen Ländern durchaus benachteiligt. Aber mir hat immer der Gedanke gut gefallen. Ich glaube, die Kollegen in Köln haben es gesagt, wir machen diese Bewerbung für die Euro und unsere Aktivitäten, wir machen es nicht für euch, sondern wir machen es für uns als Stadt, weil wir glauben, es hat einen Wert. Wir glauben an die Kraft der Sportgroßveranstaltung. Also insofern fände ich schön, wenn sich der Gedanke auch mal durchsetzt und wir uns nicht jetzt nur an einer rein monetären Betrachtung das festmachen.
Wie messen Sie denn eigentlich für sich den Erfolg dieser EM? Von den Finanzen haben wir geredet, der große Braten ist verteilt mit Fernsehverträgen, Sponsoren und so weiter. Den sportlichen Erfolg können Sie am Ende eh nicht beeinflussen und auch nicht auf Ihre Fahnen schreiben. Was ist für Sie Erfolg?
Also Erfolg ist für mich insbesondere dann auch, wenn man gerade über den Sport dieser Europameisterschaft spricht und eben nicht über die ganzen Nebengeräusche, die so ein Turnier auch entwickeln kann. Weil das zeigt mir, dass wir alle Dinge so professionell gemacht haben, dass sich alle Besucher auf den sportlichen Wert und auf ja, den Event konzentrieren können. Und insofern ist es schön, wenn keiner sagt, oh, die Mobilität war schlecht oder da gab es Sicherheitsprobleme, sondern wenn diese Grundbotschaften sich am Ende durchsetzen, es war eine tolle Euro, dann wäre es für mich schon ein Erfolg. Und ich habe jetzt nicht den Anspruch zu sagen, es soll ein Märchen werden. Märchen sind ja auch irgendwie immer eher nicht real, sondern wenn es aber trotzdem ein schöner Sportsommer wäre, wenn sowas sich irgendwie wieder durchsetzt und vielleicht auch der Gedanke von tollen Bildern, friedlich feiernden Menschen sich durchsetzt und dann bis in die Olympischen Spiele nach Paris weitergeht, das wäre für mich dann schon auf jeden Fall ein Erfolg.
Sagt Markus Stenger, er ist Geschäftsführer der Euro 2024 GmbH und somit Cheforganisator der anstehenden Fußball-EM in Deutschland. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. In gut einem Monat geht's los. Wir werden hier im Deutschlandfunk ausführlich und hintergründig berichten. Das war Sport am Feiertag mit Matthias Frieber Mikrofon. Schönen Abend noch.